Dies war Muad'Dibs große Tat. Er sah das unterbewusste Reservoir jedes Einzelindividuums als unbewussten Speicher von Erinnerungen, die bis in die Zeiten der menschlichen Urzelle zurückreichten. Jeder von uns, sagte er, ist in der Lage, die Entfernung, die in diese Zeit zurückführt, zu überbrücken. Nachdem er dies erkannt und darüber gesprochen hatte, traf er eine kühne Entscheidung. Muad'Dib setzte sich selbst das Ziel, die genetische Erinnerung in eine weiterführende Berechnung zu integrieren. Und so durchbrach er die Mauern, die die Zeiten voneinander abschirmen, und machte aus der Zukunft und der Vergangenheit eins. Dies war Muad'Dibs Schöpfung, die fortlebt in seinem Sohn und seiner Tochter. Das Testament von Arrakis von Hark al-Adan.
Faradin spazierte durch den Garten, der den Palast seines Großvaters umgab, und beobachtete, wie unter den Strahlen der Sonne Salusa Secundus, die sich allmählich der Mittagshöhe näherte, sein Schatten langsam kürzer wurde. Er musste sich anstrengen, um mit dem breitschultrigen Bashar, der ihn begleitete, Schritt zu halten. »Ich habe Zweifel, Tiganik«, sagte er. »Oh, nicht, dass es einen Grund gäbe, mich den Annehmlichkeiten, den ein Thron mit sich bringt, zu widersetzen, aber...« Er sog tief die Luft ein. »Ich habe so viele andere Interessen.« Tiganik, der gerade aus einem Wortgefecht mit Farads Mutter zurückgekehrt war, sah den Prinzen aus den Augenwinkeln an und stellte fest, dass der Junge mit jedem Tag, dem er seinem 18. Geburtstag näher kam, standhafter wurde. Von Tag zu Tag entfernte er sich zu dem, was sein Aussehen betraf, von seiner Mutter Vensisia und wurde dem alten Shaddam immer ähnlicher. Auch Shaddam hatte seine Ansichten über die Verpflichtung, die ihm seine Position auferlegt hatte, gehabt. Im Endeffekt hatte ihn das bekanntlicherweise den Thron gekostet. In gewisser Hinsicht war er mit zunehmendem Alter immer weicher geworden. »Sie werden sich zu entscheiden haben«, sagte Tiganik. »Natürlich würden Sie auch bei einer positiven Entscheidung noch Zeit finden, gelegentlich Ihren anderen Interessen nachzugehen, aber...« Faradin kaute auf seiner Unterlippe. Es war allein die Pflicht, die ihn bei Tiganik festhielt, und deswegen fühlte er sich frustriert. Viel lieber wäre er zu der Felsenenklave hinübergegangen, wo man mit den Sandforellen experimentierte und hätte dort zugesehen. Endlich geschah in seiner Umgebung einmal etwas von größter Wichtigkeit. Man versuchte, den Atreides das Gewürzmonopol zu entreißen. »Sind Sie sicher, dass diese Zwillinge ausgelöscht werden?« »Nichts ist hundertprozentig sicher, mein Prinz. Aber die Aussichten sind gut.« Faradin zuckte die Schultern. Der Meuchelmord gehörte nun einmal zum täglichen Leben des Adels, wie die Sprache, in der es abertausende von Ausdrucksmöglichkeiten gab, wichtige Persönlichkeiten vom Leben zum Tod zu befördern. Ein einziges Wort genügte, um anzuweisen, ob man ein Gift in flüssiger oder fester Nahrung unterzubringen hatte. Faradin nahm an, dass die Ermordung der Atreides-Zwillinge unter Einsatz eines Giftes vorgenommen werden würde und fand den Gedanken daran nicht sonderlich berauschend. Auch wenn man etwas gegen sie haben mochte, sie waren trotz allem ein interessantes Paar. »Bedeutet das, dass wir nach Arrakis ziehen müssten?«, fragte er. »Es wäre die beste Wahl.« Tiganik hatte den Eindruck, dass Faradin noch weitere Fragen unter den Nägeln brannten und fragte sich, welcher Art sie wohl sein mochten. »Ich bin beunruhigt, Tiganik«, sagte der Prinz, als sie eine Hecke umrundeten und plötzlich vor einem Springbrunnen standen, der von riesigen, schwarzen Rosen umgeben war. Irgendwo im Hintergrund erklangen die Geräusche von Heckenscheren. »Ja«, fragte Tiganik sofort. »Diese Religion, zu der Sie sich neuerdings bekennen, daran ist nichts Seltsames, mein Prinz«, erwiderte Tiganik und hoffte, dass seine Stimme weiterhin fest blieb. »Diese Religion spricht den Kämpfer in mir an. Ich finde, es gibt keine bessere für einen Sardaukar.« Zumindest dies entsprach der Wahrheit. »Ja, aber sogar meine Mutter scheint sie anzusprechen.« »Verdammt sei Vensisia«, dachte Tiganik. »Sie hat den Jungen misstrauisch gemacht.« »Ich weiß nicht, was ihre Mutter davon hält«, sagte er vorsichtig. »Die Religion eines Mannes ist jedenfalls eine persönliche Sache. Vielleicht sieht sie darin eine Möglichkeit, sie wieder auf den Thron zu bringen.«
»Das war mein erster Gedanke«, sagte Faradin.
»Ah, der Bursche ist nicht dumm«, dachte Tiganik, und er sagte, »Sie sollten sich selbst einmal mit dieser Religion beschäftigen, mein Prinz.
Ich bin sicher, dass Sie gleich erkennen werden, weshalb ich Sie für mich auswählte.
Obwohl Muad'Dib Ihr Gründer war? Immerhin war er ein Atreides.
Ich kann dazu nicht mehr sagen, sagte Tikanik, als dass Gottes Wege unerforschlich sind.
Ich verstehe. Sagen Sie, Tikanik, aus welchem Grund haben Sie mich gebeten, diesen Spaziergang mit Ihnen zu unternehmen? Es ist beinahe Mittagszeit und gewöhnlich sind Sie doch zu dieser Stunde ständig im Auftrag meiner Mutter unterwegs.
Tikanik blieb an einer steinernen Bank, die einen hübschen Ausblick auf den Springbrunnen und die Rosen erlaubte, stehen. Da das plätschernde Gewässer einen beruhigenden Einfluss auf ihn ausübte, hielt er, während er sprach, ständig den Blick darauf gerichtet.
»Mein Prinz«, sagte er, »ich habe etwas getan, was Ihrer Mutter möglicherweise wenig gefallen wird.«
Und er dachte, »wenn er mir das abnimmt, wird er auch alles andere hinnehmen.« Insgeheim hoffte er immer noch, dass Vincisias Plan sich als untauglich herausstellen würde. »Diesen verdammten Prediger hierher zu holen. Sie ist verrückt. Und was das alles gekostet hatte.«
Da er abwartend schwieg, fragte der Prinz, »Heraus damit, Tikanik. Was haben Sie angestellt?«
»Ich brachte einen praktizierenden Traumdeuter hierher.«
Faladin warf seinem Begleiter einen scharfen Blick zu.
Einige der älteren Sadoka spielten gelegentlich mit der Traumdeutung, weil sie daraus zu erfahren hofften, woran ihre schmähliche Niederlage auf Arrakis gelegen haben mochte. Muad'Dib galt unter ihnen als eine Art oberster Träumer, da er in der Lage gewesen war, aufgrund seiner Traumvisionen in die Zukunft zu sehen und für sich das Beste daraus zu machen. Und irgendwo verborgen unter ihren eigenen Träumen, so glaubten sie, lege vielleicht auch ein Weg, der sie zu Macht und Ruhm jener alten Zeiten zurückführen könnte. Tikanik allerdings hatte sich bislang an derartigen Spielen nicht beteiligt.
»Das klingt allerdings gar nicht nach Ihnen, Tik«, sagte Faradin.
»Ich kann es nur vom Standpunkt meiner neuen Religion aus erklären«,
sagte der Baschar, ohne den Springbrunnen aus den Augen zu lassen. Natürlich diente dieses Gespräch über Religion nur dazu, das Erscheinen dieses Predigers vorzubereiten.
»Dann erklären Sie es mir von diesem Standpunkt aus«, sagte Faradin.
»Wie mein Prinz befiehlt.«
Tikanik wandte sich um und blickte ihn an.